Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Hans-Eckard Wenzel oder kurz Wenzel ist seit vielen Jahren einer der erfolgreichsten und auch einer der fleißigsten Liedermacher in Deutschland. Über 40 Alben hat er mittlerweile veröffentlicht, darunter Adaptionen von Dichtern wie Christoph Hein, Theodor Kramer und Johannes R. Becher, Kinderlieder, Live-Alben und vor allem natürlich seine eigenen Songs. Kein Wunder, dass ein solch produktiver Mensch auch während einer Pandemie nicht einfach tatenlos in der Bude rumsitzt. Vergangene Woche ist ein neues Wenzel-Album erschienen. Das Allerschönste noch nicht gesehen, heißt es. Und das hier ist das Titelstück.
Hält sie der Nebel herauf und die Wesen verschwimmen. Grau färbt das Schilf sich am Ufer, so grau wie das Haar. Zwischen den Zweigen hängen die Fäden der Spinnen. Perlen im Abendlicht leuchten und glitzern ganz klar vor unseren Augen. Komm, setzt euch zu uns in die Runde. Was uns bedrückt, das schweigt schon so lang uns im Munde. Das Allerschönste noch nicht gesehen. Das Allerschönste noch nicht gesehen.
Tja, das also war ein Ausschnitt aus dem Titelstück des neuen Wenzel-Albums. Und der Mann, der es gesungen hat, ist jetzt bei mir im Studio, Hans-Eckard Wenzel. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Schönen guten Tag.
Das Allerschönste noch nicht gesehen, das klingt ja so ein bisschen wie ein Versprechen, vielleicht auch ein bisschen als Aufmunterung an sich selbst. Sie sind im Sommer 66 Jahre alt geworden. Haben Sie das Schönste im Leben noch nicht gesehen?
Das weiß man ja nicht. Das ist ja genau das, was die Zeit sozusagen offen hält, dass das Utopische immer noch möglich ist. Und es ist, glaube ich, wichtig, in einer Zeit so einen Gedanken zu verschärfen, wo wir gelebt haben, im Grunde von Tag zu Tag. Immer am Morgen wurde die Chiffre des Tages rausgegeben. Das war die Zahl des Robert-Koch-Institutes. Und mehr Zukunft gab es nicht. Also es wurde immer berechnet. Dann muss man sich die Zukunft offen halten und muss sagen, es ist noch etwas, das mich völlig überraschen könnte in der Welt.
Sie glauben aber ganz offenbar noch an die Zukunft. Gerade im Vorgespräch haben Sie mir erzählt, Sie sind noch mal Vater geworden vor kurzem in dieser Corona-Zeit. Also das heißt, ja, Sie glauben an die Zukunft.
Ja, was heißt glauben? Ich muss darum kämpfen. Also sie kommt nicht in der Weise von allein, sondern wir müssen versuchen, diese Idiotien, die wir gerade leben, sozusagen wieder in eine Normalität zu überführen.
Es sind ja auf dieser Platte, auf dieser neuen, durchaus auch eine ganze Menge Stücke drauf, die eher melancholisch klingen, manchmal auch fast ein bisschen fatalistisch. Ist das so Ihr Seelenzustand zwischen Hoffnung und Verzweiflung?
Ich glaube, es geht eher darum, dass wir in diesen Zeiten, wo alles sehr laut ist und sehr schreit, lernen müssen, den leisen Tönen wieder sozusagen zu folgen und uns leise zu unterhalten und sanfter. Es ist eher ein Anschluss an meine allererste Platte, wo ich sozusagen im fast Endstadium der DDR eine Liebesliederplatte gemacht habe. Die haben mir viele damals gesagt, warum hast du dich nicht politisch geäußert? Und ich habe gesagt, in dieser kleinen Sache zwischen zwei Leuten steckt die ganze Wahrheit der Welt. Und wir müssen dorthin gucken und nicht die ideologischen Begriffe benutzen. Und das war ein bisschen auch sozusagen der Ansatz für diese CD in der Corona-Zeit.
Nun ist das ja doch eine besondere Aufnahmesituation während einer Pandemie. Nicht nur logistisch ist das schwierig, sondern ja auch durch die Nachrichten des Tages. Sie haben es gesagt, morgens immer die neuen RKI-Zahlen und so weiter. Hat Sie das beim Schreiben der Songs nicht doch ein bisschen auch beeinflusst?
Nee, eigentlich nicht. Ich habe das immer als eine Trotzhandlung gesehen. Ich habe für meine Fans über die ganze Zeit, solange wir nicht spielen konnten, jede Woche einen unveröffentlichten Song ins Netz gestellt und den ich bebildert habe mit ein paar Videoschnipseln. Das heißt, ich habe mich in eine Zwangssituation gebracht, dass ich jede Woche einen Song schreiben musste, um auch die Leute, die sozusagen mich tragen, ein bisschen mit zu unterstützen in der Zeit. Vielleicht ist es so, dass man aus einer Trotzhaltung oder aus einem Widerstand vielleicht mehr produziert, als aus einem Gefühl, vollkommen angekommen zu sein.
Den Titelsong, Das Allerschönste noch nicht gesehen, den haben Sie dem türkischen Dichter Nazım Hikmet gewidmet, so steht es im Booklet. Warum? Also warum mussten Sie gerade da an ihn denken?
Es gibt ein Gedicht, wo es so eine ähnliche Zeile gibt. Also es gibt ja immer dieses, bei Cesar Vallejo gibt es das Gedicht, der allergefährlichste Augenblick des Lebens noch nicht erlebt. Und bei Nazım Hikmet heißt es, das Schönste habe ich vielleicht noch nicht gesehen, obwohl ich dich schon gesehen habe. Und das ist für mich auch eine Brücke in die Zeit. Als ich diesen Gedanken gelesen habe, hat er mich sehr getroffen. Und auf einmal, ich hatte den Text schon vorher geschrieben, merkte ich, wir sind in der Stelle Brüder. Und deswegen habe ich ihm den Text gewidmet.
Und wenn man weiß, dass Sie ja auch gerne mal Texte von Kollegen vertonen, Woody Guthrie beispielsweise oder Theodor Kramer habe ich schon angesprochen, Johannes R. Becher, stelle ich mir natürlich gleich die Frage, gibt es demnächst dann vielleicht mal ein Hikmet-Album? Wenzel singt Nazım Hikmet?
Möglicherweise. Ich weiß es immer nicht, was sich so ergibt. Aber es ist ein hochinteressanter Dichter, den ich sehr verehre und der zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist. Vielleicht eine gute Anregung.
Dann haben Sie natürlich auch immer eine Menge eigener Songs. Auf dem neuen Album sind ja alles Wenzel-Songs. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie geht es jetzt weiter? Also auf Ihrer Webseite, da steht, Konzerte werden folgen, aber die Termine können wir nur sehr kurzfristig bekannt geben. Klar, weil natürlich diese unterschiedlichen Covid-19-Bedingungen an den Spielorten, das spielt immer eine Rolle bei einer Planung. Aber trotzdem, ist das denn so ein Unterschied für einen Musiker, ob da jetzt ein Veranstalter 2G oder 3G anwendet?
Für einen Musiker eigentlich nicht so ein großer Unterschied. Es ist eher, dass der gesellschaftliche Dialog sich so verschärft hat, dass wir alle, die wir unter diesen Bedingungen arbeiten müssen, und wir machen das sozusagen in Kooperation mit unseren Veranstaltern. Das sind meine Partner, die Veranstalter. Wenn die sagen, wir müssen 2G machen, sage ich, okay, ich bin dabei. Aber wir kriegen sehr viele sehr böse Mails von Leuten, die sich sozusagen dem Impfen verschließen. Das ist ihr eigenes Recht, aber die uns jetzt verbieten, aufzutreten und sagen, wie könnt ihr da auftreten? Ihr Verräter, ihr schließt uns aus. Das ist ein Provinzialismus, den ich sehr verheerend finde. Natürlich schließen wir immer aus. Wir haben auch ausgeschlossen in der normalen Bedingung, wenn man ein Konzert für 60 Euro macht, dass jemand mit Hartz IV nicht reinkriegen könnte. Also für alle ist es nicht zugänglich. Und die Entscheidung, dass sozusagen uns die Regierung vorher fast 12 Monate verboten hat, aufzutreten, und jetzt verbieten uns die anderen, das finde ich eine fatale Situation und eine Art von Egoismus, den ich nicht teilen kann.
Sie sind ja ein Künstler, der immer einen sehr engen Kontakt auch zu seinen Fans gehalten hat, haben Sie ja gerade schon gesagt. Tut das auch ein bisschen weh, wenn man dann sowas zu lesen bekommt?
Ja, ich finde das eine Verdrehung von bestimmten Situationen. Das trifft viele. Also in Konstantin Weckers Buch, der hat ja mehrere Plattformen auch zumachen müssen, weil es sozusagen einfach überbordete, die Beschimpfung. Ich halte, man muss darüber nachdenken, dass der Überdruss an gesellschaftlichen und an politischen Verhältnissen auf einmal ins Biologische sich flüchtet bei diesen Protestlern. Und das halte ich für eine ganz eigenartige Konstruktion. Das Biologische als ein soziales Phänomen zu nehmen, ist eigentlich eine faschistische Konstruktion.
Wenn Sie dann auftreten, das haben Sie ja auch jetzt gemacht im Sommer, beispielsweise auf Ihrem eigenen Festival in Kamp, thematisieren Sie sowas dann auch auf der Bühne oder sagen Sie dann doch eher, ich möchte jetzt eigentlich einfach endlich mal meine Lieder spielen?
Ich thematisiere das in der Weise, dass ich sage, wir müssen darum kämpfen, dass es diese Kultur in diesem Land gibt, mit allen Mitteln, und wenn wir auch teilweise manchmal eingeschränkte Mittel haben. Aber dass das Land so lange ohne Kultur auskommen musste, erleben wir in der Verrohung der Sitten, in der Verrohung der Dialoge, in dem Anschreien und in einem Provinzialismus, der beispiellos ist. Mhm. Und wir müssen darum kämpfen, dass diese Kultur in diesem Land einen Platz hat und dass die Leute ein Recht darauf haben, in welchen Bedingungen auch immer. Das ist eher meine Message, wie man so sagt.
Dann hoffe ich, dass Sie diese Message dann auch tatsächlich live demnächst anbringen können mit den Songs aus dem neuen Album Das Allerschönste noch nicht gesehen. Hans-Eckart Wenzel, vielen Dank für den Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur. Und wir hören jetzt noch ein Stück von diesem Album, und zwar eine Ballade, Diese Nacht ist uns gegeben.
Diese Nacht ist uns gegeben, halten wir uns daran fest, dass wir etwas lauter leben, als man uns sonst lässt. Denn das Glück wird uns zerfallen, wenn es nur für einen reicht. Glück ist's nur, wenn's reicht für alle diese Nacht vielleicht. Durch die Länder gehen Fronten, schneiden klein den Erdenball. Staaten plündern ihre Konten für den großen Knall. Und die Präsidenten lügen, so als wären wir blödes Vieh. Doch wir werden uns nicht fügen dieser Idiotie.
Diese Nacht ist uns gegeben, Wenzel von seinem neuen Album.